Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, was unser Motto die Woche war. Wir haben uns unterhalten diese Woche über das Thema Jeder ist einzigartig und gemeinsam sind wir stark. Und ich versuche euch mal so ein bisschen zusammenfassen, mit reinzunehmen, was uns die Woche eigentlich bei diesem Thema beschäftigt hat. Zu dem ersten Slogan, jeder ist einzigartig, das überrascht uns vielleicht jetzt nicht so sehr, wenn wir uns umgucken, jeder ist unterschiedlich, jeder hat unterschiedlich viele Haare auf dem Kopf, auf dem Gesicht, auf dem Rücken oder sonst wo. Jeder ist unterschiedlich und auch bei unserem schönen Tatort-Dreh, ne, was macht die Polizei, wenn sie am Tatort kommt? Sie untersucht nach Fingerabdrücken. Ne? Jeder Fingerabdruck ist unterschiedlich. Heute haben wir auch gelernt, jeder Fußabdruck scheint auch unterschiedlich zu sein. Da kommen ganz neue historische Fakten zur Auferstehung Jesus vor. Gute Arbeit vom Filmteam. Also jeder ist einzigartig und das wundert uns auch nicht. Und diese Einzigartigkeit, die wird ja auch ganz praktisch in unserer neuen Handy-Generation umgesetzt. Ich habe hier nicht das Allerneueste, aber es funktioniert immer noch. Und wenn ich auf mein Handy zugreifen will, muss ich natürlich mit meinem Fingerabdruck hier rauf und dann bin ich im Handy. Ne? Ich könnte das jetzt Philipp geben. Philipp könnte jetzt mal versuchen, jetzt ist mein Handy jetzt gesperrt. Philipp könnte da rumdrücken, was er wollte und er kommt nicht in mein Handy, weil sein Fingerabdruck nicht gespeichert ist. Jetzt weiß natürlich auch die NSA, dass genau ich derjenige bin, der gerade mein Handy aufgemacht hat. Aber wir wissen, jeder von uns ist einzigartig, keiner ist gleich. Ich habe 4 Geschwister, keiner von meinen Geschwistern ist gleich. Sind ähnlich, aber keiner ist genauso wie ich. Selbst in der Gabenkonstellation, selbst in dem, wer sie sind und wie sie sind, wir sind uns ähnlich, aber keiner von uns ist wirklich gleich. Jeder von uns ist unterschiedlich, vielfältig. Für mich ist das jetzt nicht so die große Überraschung. Für mich die Frage, die hinter dieser Einzigartigkeit steht, ist die Frage, finde ich das gut? Also finde ich gut, dass ich einzigartig bin? Finde ich gut, dass ich geschaffen bin, wie ich bin? Und das dann ja eine viel spannendere Frage als, naja, wir sind einzigartig, aber ist das so toll? Also ich könnte jetzt sagen, yeah, ich bin einzigartig, keiner ist wie ich. Oder ich könnte sagen, oh, ich bin ganz schön einzigartig. Und je nachdem, wie dein Selbstbild von dir ist, würdest du vielleicht Ersteres sagen, yay, ich bin einzigartig. Oder, oh, ich bin einzigartig. Und an manchen Tagen stehe ich auf und bin, yeah, ich bin einzigartig. Und dann gucke ich in den Spiegel, oh, ich bin einzigartig. Und so sind wir immer zwischen diesem, einerseits finde ich es gut, dass ich einzigartig bin, keiner ist wie ich und gleichzeitig in diesem Vergleich, ich wäre doch gerne so wie die Person oder die Person, wenn die nämlich aufsteht, dann sitzen schon die Haare oder dann sitzt der Körper alles da, wo es sitzen soll. Und dieses ich bin einzigartig kann was Schönes und was nicht Schönes sein. Und für mich ist die Frage in diesem einzigartig sein, was bestimmt eigentlich meinen Wert? Was sagt mir denn, dass meine Einzigartigkeit was Gutes ist oder was Schlechtes ist? Und aus unserem Umfeld wird es uns wahrscheinlich meistens vermittelt, ne? vielleicht von Freunden. Wenn unsere Freunde uns zum Ausdruck bringen, ey Fiete, du bist gut, wie du bist, dann fühle ich mich als fröhlicher Fiete, dann bin ich in der Gemeinschaft, da blühe ich auf. Wenn meine Familie mir zum Ausdruck bringt, ey Fiete, du bist ein feiner Kerl, wir sind so dankbar, dass du Teil unserer Familie bist, dann denke ich, yay, super, finde ich klasse. Wenn ich in eine Gemeinde komme oder in eine Gemeinschaft oder in die Schule oder zur Arbeit oder wo auch immer ich hinkomme und die Leute sagen, ey Fiete, gut, dass du da bist, auf dich haben wir gewartet. Wir haben uns schon die ganze Nacht drauf gefreut, morgen wieder mit dir loszulegen, da fühlt man sich gut. Wenn ich aber dann auf der anderen Seite bin, ich komme morgens ins Büro und keiner begrüßt mich. Ich setze mich alleine an meinen Schreibtisch, der blöde Rechner springt mich sofort an. Dann rufe ich die Informatikabteilung an, die mussten noch nicht mal so früh aufstehen, die kommen erst um 10. Die ersten Leute kommen reingestolpert, keiner bringt mir einen Kaffee am Platz. Da fühlt man sich auf einmal ein bisschen einsam und nicht mehr so wertvoll und nicht mehr so schön einzigartig. Und diese Nacht war eine schreckliche Nacht. Ich habe keine 90 Minuten am Stück geschlafen, weil unsere Kinder krank geworden sind über Nacht und ich bin zwischen den Zimmern gewechselt. Und ich war völlig erschöpft, als ich heute Morgen aufgewacht bin und da habe ich morgens erst gar nicht in den Spiegel geguckt. Von daher, aber heute Morgen war auch so ein Tag, wo ich dachte, ich bin wirklich einzigartig. Aber die Frage ist, was bestimmt unseren Wert? Was sagt uns denn, dass es gut ist, dass wir einzigartig sind? Was sagt uns denn, dass wir wunderbar sind, so wie wir sind? Und wir als Christen glauben, dass das genau das ist, was Gott uns sagt. Psalm 139, wir haben es heute gehört für die Geburtstagskinder. Ich kann sagen, ich bin wundervoll gemacht. Ich bin wunderbar. Und deswegen, ich habe hier vorne 20 Euro liegen. Und diese 20 Euro, man kann es auch mit einem 50-Euro-Schein, ich habe nicht mehr Geld, 20 Euro. Diese 20 Euro, der Wert dieses 20-Euro-Schein ändert sich nicht. Egal, was ich damit mache. Ne? Ich kann ihn zerknüllen, ich kann ihn kauen, ich kann drauf treten, kann ihn auch wieder kauen. Ich kann damit alles Mögliche machen. Ich kann trotzdem zum Supermarkt gehen und mit diesen 20 Euro bezahlen. Er ist ein bisschen nass. Und der Wert ändert sich nicht. Ich könnte ihn sogar, sorry Nele, den musst du nachher wieder kleben, zerreißen und zur Kasse gehen und sagen, bitteschön, ich hätte gerne ein paar Kartoffeln für meinen Eintopf und ich würde dafür was bekommen. Ich könnte aber nicht ein Stück von meinem Predigtskript abreißen und eine 20 draufschreiben und sagen, hier, ich hätte gerne einen Sack Kartoffeln und ein paar Mori. Und sagen, ganz ehrlich, das Stück Papier ist ja nichts wert. Ich habe mal nachgeguckt, also die Herstellung eines 20-Euro-Scheins kostet genau 7 Cent. Also 5, 2. 7 Cent ist der Wert, die Kosten für diese 20 Euro. Aber die Banken haben sich entschieden, wir schreiben auf dieses 7 Cent Wertpapier einfach eine 20 drauf und machen noch so ein paar schöne Muster. Und dann ist das Ding auf einmal 20 Euro wert. Und damit kannst du dann für 20 Euro einkaufen. Und dieses Beispiel hat mir ein bisschen geholfen zu sagen, so ist es auch mit Gott. Wenn Gott sagt, dein Wert ist dies und das, dann hat das Gültigkeit. Wenn Gott sagt, du bist mir unglaublich wertvoll, da kann mit dir passieren, was mag, man kann dich im Mund nehmen und zerkauen, man kann auf dir rumtreten, du hast immer noch Wert. Und das ist doch das, was wir als Christen glauben. Du bist wertvoll, nicht weil dein Ehepartner das sagt, nicht weil deine Familienmitglieder das sagen, nicht weil deine Freunde das sagen, deine Arbeitskollegen, sondern weil Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich die ganze Vielfalt hier auf dieser Welt ausgedacht hat. Ich meine, nicht mal jeder Grashalm ist gleich. Man könnte denken, dieser Gott übertreibt ein bisschen. Aber dieser Gott hat dich einzigartig geschaffen. Er guckt dich an und sagt, wow, du bist gut, wie du bist. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das begreifen, dass dieser Gott das über uns aussagt, du bist einzigartig und das ist gut und genauso wollte ich dich haben, dann ist das eigentlich erstmal egal, was unsere Familie sagt, was unsere Freunde sagen, was unsere Arbeitskollegen sagen, was in uns in der Schule gesagt wird, weil du bist wunderbar, so wie du bist. Und je mehr wir das glauben und sagen, Gott, ich glaube dir das, je mehr wir das verstehen, desto entspannter und gelassener können wir sein und desto spannender wird auch der Umgang miteinander. Also wir hatten ja diese Ferienwoche und jeder hat so unterschiedliche Aspekte reingebracht, jeder, der da war. Keiner kann so gut Kicker spielen wie ich, habe ich festgestellt, außer Silas, aber der ist in Berlin, das zählt also nicht. Also heute bin ich der beste Kickerspieler hier im Raum wahrscheinlich. Ihr könnt es gerne nachher austesten gegen mich. Aber jeder hat unterschiedliche Stärken und Begabung und das haben wir genossen. Aber was bedeutet das jetzt für eine Gemeinschaft? Was bedeutet das jetzt für unser Zusammenleben, wenn wir feststellen, jeder ist einzigartig und es ist auch gut, dass jeder einzigartig ist? Mein Bruder und ich, wir sind 3 Jahre auseinander, aber unser größter Traum war es immer, ein BMX-Fahrrad zu haben. Die waren früher der völlige Renner. Ne, also ihr kennt die BMX-Räder, ich glaube, ich habe eins mitgebracht, kannst du mal ranwerfen. So sehen die Teile aus. Es ist wahrscheinlich das ungemütlichste Fortbewegungsmittel, weil quasi der Sattel auf halber Höhe hängt. Aber es war einfach damals cool, so ein Ding zu haben. Und unser Traum erfüllte sich dann, als unser Cousin, der jetzt Pastor hier auch in Hamburg ist, Matthias Pache, uns sein altes BMX-Rad vermacht hat. Ja, und wir wohnten so am Stadtrand von Berlin, es war ein bisschen hügelig und wir haben sogar eine BMX-Strecke gefunden, wo wir uns ein bisschen geübt haben. Und wir sind dann mit dem BMX-Rad langgefahren und wir haben entdeckt, uns macht nicht nur Spaß, BMX zu fahren, es war so eine alte Krücke, es hat auch richtig Spaß gemacht, an dieser Krücke rumzubasteln. Und so haben wir einfach gelernt, mit Fahrrädern umzugehen. Wir haben mal versucht, das ganze Ding komplett auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen in der Garage. Bis an einem Tag wir auf die Idee kamen, Adi heißt mein Bruder, Adi, lass mal üben, auf dem Hinterrad zu fahren. Und gesagt, getan, wir fingen dann an zu üben, auf dem Hinterrad zu fahren. Ich war der Erste. Das Problem war nur, dass wir kurz davor das Fahrrad erst wieder zusammengebaut haben. Ich gehe also aufs Hinterrad. In dem Moment, wo ich aufs Hinterrad gehe, stelle ich fest, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Fahrrads fehlte, nämlich die Schraube, die das Vorderrad zusammenhielt. Das heißt, während ich auf dem Hinterrad war, purzelte plötzlich mein Vorderrad weg und die Landung war sehr schmerzhaft. Und eine andere Geschichte, die wir gemacht haben, die wir auch nicht so richtig hingekriegt haben, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten bei den Bremsen zusammenbauen. Das heißt, bei einer anderen Gelegenheit, als wir die Bremsen zusammengebaut haben, haben wir so einen Contest gemacht. Wir hatten so einen Gartenzaun und wir haben versucht, die Höchstgeschwindigkeit aufzubauen und kurz vor dem Gartenzaun zu bremsen. Und wer am knappesten vor dem Gartenzaun hält, hat gewonnen. Ich war wieder der Erste, der durfte. Danach mussten wir alle Helme tragen beim Fahrradfahren. Was passierte ist, es hat ja keinen Rücktritt, die coolen BMX-Fahrräder, die haben ja nur diese Handbremse, das heißt volle Kante Stoff gegeben, ich wollte meinen jüngeren Brüdern beweisen, was ich drauf habe, volle Kante Stoff gegeben, beide Bremsen, volle Kante gedrückt, es funktionierte auch den ersten Moment, es schlitterte und plötzlich sprangen einfach die Bremsseile raus und ich bin volle Kante in den Gartenzaun gebrettert, der war zum Glück selber nicht so stabil, von daher wurde der Aufprall minimal abgedämpft. Aber das Problem war eigentlich am Ende nur, als zum Beispiel das Vorderrad rausgekullert hat, es fehlte nur eine Schraube. Und diese Schraube braucht es, um sich fortzubewegen. Und dieses Bild hat mir ein bisschen geholfen zu verstehen, dass jeder Bestandteil an diesem Fahrrad Sinn macht. Jeder Bestandteil dieses Fahrrads musste wieder zusammenkommen, damit dieses Fahrrad funktioniert, damit wir bremsen können im Straßenverkehr, damit das Vorderrad dranbleibt im Straßenverkehr. Und ein ähnliches Bild gebraucht auch die Bibel, die Gemeinschaft, die wir einander haben, beschreibt als Körper. Also jeder Körper, also unsere Körper haben alle unterschiedliche Funktionen. Die Finger, die Hände, die Organe, die wir haben, die Augen, der Mund, die Ohren. Und wenn ein Teil fehlt, dann ist der Körper nicht vollständig. Dann funktioniert der Körper nicht vollständig. Und mit diesem Bild haben wir uns die Woche beschäftigt. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet diese Einzigartigkeit, dass wir einzigartig geschaffen sind, dann bedeutet das, dass jeder, der hier sitzt, ein Teil in der Gemeinschaft hat. Und vielleicht siehst du es selber nicht, bis du vielleicht merkst, plötzlich kullert das Vorderrad weg und du merkst, oh, ich war vielleicht die Schraube, die das Vorderrad zusammengehalten ist. Und manchmal sind wir in Gemeinschaft herausgefordert. Manchmal fragen wir uns, was ist eigentlich meine Aufgabe hier? Ich meine, alle scheinen eine sinnvolle Aufgabe zu haben, aber ich bin einfach nur eine Schraube. Aber wenn die Schraube fehlt, dann kann es in dem falschen Moment dazu kommen, dass plötzlich das Vorderrad wegkullert. Und das bedeutet für unsere Einzigartigkeit in der Gemeinschaft, dass wir sagen, jeder ist wichtiger Bestandteil. Und unsere Aufgabe als Gemeinschaft ist es, zusammen zu entdecken. Was ist dein Teil? Was ist mein Teil? Wie kommen wir zusammen? Und es wäre auch bescheuert, wenn sich die kleine Schraube mit der Bremse am Fahrrad vergleichen würde. Wenn die Schraube sagt, ich möchte heute die Bremse sein oder der Bremsbelag, ne, dann würde man vielleicht mit dieser Schraube bremsen und das würde der Reifen nicht lange mitmachen. Aber jeder Bestandteil am Fahrrad ist wichtig und muss an seinem Platz sein, damit das Fahrrad gut funktioniert. Auch der Fahrradhelm ist wichtig. Bei uns, wo wir gewohnt haben, wir hatten einen sehr wunderschönen Garten. Man muss dazu sagen, meine Oma ist eine grandiose Gärtnerin und die hat zusammen mit uns im Haus gewohnt und die hat den ganzen Garten in Schuss gehalten. Die ist jetzt 93 Jahre alt, fährt noch ein paar Kilometer mit dem Fahrrad, trägt keinen Helm und kümmert sich immer noch um den Garten. Und der Garten, der sieht gigantisch aus. Sie liebt den Garten. Und ich finde, man kann sagen, ob jemand einen Garten liebt oder nicht. Ich bin ja wirklich beschissen mit Botanik. Also meine Frau hat zu Hause alle Pflanzen abgeschafft, weil ich es einfach nicht schaffe, sie zu bewässern. Das heißt, wenn sie mal eine Zeit weg ist, ist sie wirklich frustriert. Das heißt, wir haben jetzt den Deal gemacht, dass ich mich zumindest um die Balkonpflanzen kümmere und ab und zu macht das Wetter auch was dazu, trägt was dazu bei. Aber bei meiner Oma merkt man, die liebt den Garten. Und du kommst in den Garten und du fühlst dich wohl. Wir hatten aber Nachbarn, wo man gemerkt hat, die haben überhaupt kein Interesse an ihrem Garten. Es war wirklich ein Riesengrundstück und ich hätte am liebsten einen Fußballplatz hingebaut mit meinem Bruder, um da Fußball zu spielen. Ein Riesengarten Und es war nur ein riesen Gestrüpphaufen vom Anfang bis hinten zum Ende. Man konnte nicht gerade durchlaufen, ohne sich in irgendwas zu verhängen. Uns ist nämlich ab und zu mal der Ball rübergeflogen und dann mussten wir versuchen, unseren Ball wieder zu bekommen. Du konntest keine ein, zwei Schritte machen, ohne irgendwelche Schürfwunden und Kratzer zu bekommen, weil du durch dieses Dickicht durch musstest, durch diesen Garten. Sie hatten überhaupt kein Interesse an ihrem Garten. Aber meine Oma, die hatte Interesse. Manchmal zum Frust natürlich, weil wir da auch gerne Fußball gespielt haben und manche Pflanzen dann nicht lange gehalten haben. Aber wenn jemand etwas liebt und eine Leidenschaft für etwas hat, dann merkst du den Unterschied. Es macht etwas wunderschön. Und wir als Christen glauben ja daran, dass Gott uns für Gemeinschaft geschaffen hat. Nur wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen in unserer Einzigartigkeit, dann können wir gemeinsam aufblühen. Und wir merken das zum Beispiel, wenn Gemeinschaften nicht funktionieren, wenn die Gemeinschaft in Ländern nicht funktioniert, wenn Gemeinschaft in Familien, in Ehen nicht funktioniert, in Freundschaften nicht funktioniert. Wir wissen, wie solche Settings aussehen, wenn das Miteinander nicht funktioniert und was für dramatische Folgen das haben kann. Aber Gott ist ein absoluter Gemeinschaftsmensch, der sagt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass ihr miteinander Gemeinschaft habt, dass ihr euch in eurer Einzigartigkeit entdeckt, dass ihr zusammenkommt und funktioniert und eure Gaben und eure Stärken und eure Schwächen kennenlernt, sodass ihr wie eine Mutter, die in die andere Mutter greift, dass ihr funktioniert. Und deswegen sind wir ermutigt zu sagen, lass uns Gemeinschaft gestalten. Aber Gemeinschaft kann nur wunderschön werden, wenn wir die Gemeinschaft lieben. Wie der Garten. Nur was wir lieben, können wir zur Perfektion bringen. Was wir nicht lieben, können wir nicht zur Perfektion bringen. Und da sind wir herausgefordert zu sagen, die Gemeinschaft zu lieben in all ihren Herausforderungen, in all ihren Schwächen, in all ihrer Einzigartigkeit, dass wir lernen, die Gemeinschaft zu lieben. Uns nicht zu vergleichen, ich möchte gerne auch so oder ich möchte gerne auch so. Oder oh, die Person, oh nee, mit der nicht, oder nee, oh nee, die auch nicht. Sondern dass wir lernen, ein Miteinander. Und deswegen war uns das Motto so wichtig, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam blühen wir auf. Gemeinsam können wir einen coolen Film drehen, den wir uns anschauen und darüber lachen und noch uns daran erinnern oder die Stoffbeutel, die wir mitnehmen und uns daran erinnern an die coolen Gespräche, die wir hatten und den Tiefgang, den wir hatten und den Austausch, den wir hatten. Wenn Gemeinschaft funktioniert, dann blüht der Einzelne auf. Wenn Gemeinschaft funktioniert, wird dieser Bezirk aufblühen. Wenn wir dazu beitragen, dass der Bezirk schöner wird, weil wir Müll sammeln, weil wir dafür sorgen, dass wenn Leute hier durchlaufen, dass sie sich wohlfühlen, weil sie freundlich begrüßt werden. Bei mir am Stadtrand, da hat man sich noch freundlich begrüßt. Wir sagen nicht Moin, wir sagen Taschen. Taschen, na, lauf Taschen und komm Taschen zurück. Jetzt wohne ich in der Innenstadt, da sage ich Taschen und die Leute, Taschen. Na, aber es macht einen Unterschied. Wir können unseren Bezirk verändern, einfach indem wir anfangen, die Leute freundlich zu begrüßen. Vielleicht sind wir dann die komischen Nachbarn von nebenan. Aber wir können dazu beitragen. Wir können entscheiden, ob eine Gemeinschaft aufblüht oder nicht. Und deswegen war uns dieses Motto wichtig. Die Einzigartigkeit, jeder ist einzigartig. Jeder hat was hereinzubringen in die Gemeinschaft. Und jeder hat einen Beitrag in der Gemeinschaft und kann dafür sorgen, ob die Gemeinschaft aufblüht oder ob die Gemeinschaft eingeht. Mit diesem Beispiel mit dem Gärtner, wir hatten ja diesen Film, dass Jesus auferstanden ist. In der Bibel lesen wir, dass das erste Mal, als Jesus gesehen wird, wird er als Gärtner wahrgenommen im Garten. Darauf gehe ich jetzt gar nicht ein, aber es passt so ein bisschen zu Garten. Jesus ist eigentlich der perfekte Gärtner. Warum? Weil er uns so sehr liebt, dass er uns eigentlich zur Perfektion hinliebt. Er liebt uns so sehr, er hat alles für uns gegeben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können, dass kein Hindernis mehr zwischen uns und Gott ist. So sehr hat er uns geliebt. Und aus dieser Liebe heraus verändert er uns. An einer Bibelstelle heißt es, dass er derjenige ist, der uns verändert, derjenige, der das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben bewirkt. Und jeder von uns hat diese Höhen und Tiefen. Jeder von uns hat diese Momente, wo wir denken, oh, ich bin einzigartig. Oder wir kommen in die Gemeinschaft, in die Familie, in den Freundeskreis, in den Arbeitskreis, vielleicht sogar in die Gemeinde. Oder in dem Umfeld, wo ihr euch bewegt, wo ihr merkt, was mache ich eigentlich hier? Irgendwie ist es, was ist hier mein Beitrag? Was soll ich hier? Die Leute nerven mich irgendwie, eigentlich verschenke ich mich hier nur, es kommt nichts zurück. Jeder von uns hat die Situation. Aber was ich erlebt habe in diesen Situationen, wo ich gemerkt habe, ey, ich kann keine Liebe aufbringen in diese Situation für meine Ehefrau. Das war ein Schritt zu viel. Ich kann keine Liebe aufbringen für mein Kind in diesem Moment. Das ist einfach, jetzt schon zum 10. Mal sprechen wir über das Thema. Ah, ich kann keine Liebe aufbringen für die Gemeinschaft, in der ich mich bewege. Also ich bin wirklich jetzt an dem Punkt, ich bin so genervt, ich habe keinen Bock mehr. In den Momenten hat mir eine Sache geholfen. Und es war eine ganz kurze, einfache Sache. Ich habe einfach gesagt, Jesus, bitte hilf mir zu lieben. Bitte hilf mir, mich zu lieben. Jesus, bitte hilf mir, die Gemeinschaft zu lieben. Und dann habe ich abgewartet. Und was ich erlebt habe, jedes Mal, sei es in meiner Ehe, sei es in meiner Familie, sei es in meinem Freundeskreis, wenn ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, Jesus, du hast mir vorgelebt, wie man richtig liebt. Hilf mir zu lieben. In dem Moment habe ich erlebt, wie Jesus die Situation verändert hat. Und deswegen ist für mich so eine Lebensphilosophie geworden, dass ich gesagt habe, ich bin eigentlich nur ein kurzes Gebet davon entfernt, dass Jesus in mein Leben eingreift. Und im Alltag vergesse ich es manchmal. Man ist so gestresst von, wo man drin ist und man vergisst es. Und manchmal plötzlich erinnert man sich, so als würde Jesus einen auf die Schulter tippen und gesagt hat, wollen wir nicht mal kurz quatschen? Dann sage ich, Jesus, du hast recht. Jesus, bitte hilf mir, meine Frau mehr zu lieben. Hier, das ist die Situation, die ich hatte. Bitte hilf mir, meine Gemeinde mehr zu lieben. Das ist die Situation, die mich frustriert. Und ich glaube, hier sitzen einige im Raum, die wir jetzt befragen könnten und sagen können, hey, ihr habt das erlebt, dass ihr Jesus gebeten habt, hilf mir in dieser Situation. Und Jesus hat eingegriffen. Und deswegen die Ermutigung, und so würde ich gerne enden, dass wir einfach einen kurzen Moment still sind und ihr für euch überlegt, wo ist das für mich? Vielleicht sprichst du zum ersten Mal ein Gebet zu Jesus und sagst, okay, Jesus, wenn es dich gibt, der komische Typ da vorne sagt, es hilft ihm. Wenn es dich gibt, hilf mir in der Situation in meiner Familie oder hilf mir in der Situation in meiner Schule oder auf der Arbeitssuche oder bei der Arbeit. Hilf mir, mich so zu sehen, dass ich wertvoll bin, dass ich wunderbar gemacht habe. Hilf mir, dass ich das sagen kann. Ich bin wunderbar gemacht. Der Psalm ist ja ein bisschen provokativ. Der sagt, sag, ich bin wunderbar gemacht. Ich bin einzigartig gemacht. Wer kann es morgens vor dem Spiegel sagen? Yeah, ich bin wunderbar gemacht. Hilf mir, Jesus. Hilf mir, dass ich das über mich sagen kann, dass ich mich darüber freuen kann. Also lasst uns kurz einen Moment still sein. Ihr seid eingeladen, dieses kurze Gebet für euch zu sprechen, wo ihr merkt, das beschäftigt euch, das bewegt euch, und dann schließe ich mit einem kurzen Gebet ab. Ja, Jesus, ich habe erlebt, wie du mir geholfen hast in den Situationen. Und ich habe erlebt, wie du eingegriffen hast und Dinge in meinem Herzen verändert hast oder in meinem Umfeld verändert hast, wo du mir mehr Liebe geschenkt hast, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Sei es bei mir persönlich oder sei es in der Gemeinschaft, im Umfeld, in dem ich bin. Danke, dass du hier jeden Einzelnen kennst, dass du hier jeden Einzelnen siehst. Du kennst die Gedanken unseres Herzens, was uns beschäftigt. Und Jesus, du liebst uns unglaublich und du sagst zu uns, du bist wertvoll und ich liebe dich. Und keiner kann dir diesen Wert nehmen, egal was mit dir passiert. Und ich möchte beten, dass du antwortest auf die Gebete, die jetzt gesprochen wurden. Danke, dass sie dir wichtig sind und dass du sie ernst nimmst und dass du darauf reagierst. Jesus, wir danken dir, dass du für viele von uns hier wirklich lebendig bist und auch real geworden bist in unserem eigenen Leben. Wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns so wunderbar geschaffen hast und dass du uns in die Gemeinschaft gestellt hast, in der wir sind. Das beten wir in deinem Namen. Amen.